Schönen guten Morgen. Eine Sache, die ich an Russlanddeutschen sehr schätze, ist Folgendes. Wenn man sie fragt, erzähl mal von dir, wer bist du? Wo fangen ganz viele von ihnen an? Bei ihren Vorfahren, Oma und Opa in Russland oder noch weiter zurück. Und das ist wirklich Hammer. Sie erzählen eine halbe Stunde alles vor ihrer Geburt. Aber es gehört alles dazu, wer sie sind. Ihre Geschichte ist Teil der Familiengeschichte. Und die Familiengeschichte prägt sie. Wir wollen in den nächsten Wochen so etwas Ähnliches machen, in den Predigten. Weil die Bibel erzählt auch eine Geschichte. Und letztlich hat jeder Mensch irgendwo einen Platz in dieser Geschichte. Und wer zu Jesus gehört, für den ist es die eigene Geschichte, die Familiengeschichte. Und sie hat eine Prägekraft. Wir lernen unseren Gott darin kennen und wir bekommen Weisung für unser Leben. Und so wollen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten die Geschichten der Erzväter anschauen. Abraham, Isaak, Jakob und seine Söhne. Die Anfänge des Volkes Gottes. Der Anfang einer Gemeinschaft, die Gott vertraut und die von dem her lebt, was Gott ihnen zugesagt hat. Und dieser Anfang beginnt in 1. Mose 12. Dabei ist das nicht der allererste Anfang. Davor hatte Gott ja die Welt geschaffen, und zwar sehr gut. Hat den Menschen so viel Gutes geschenkt, sie gesegnet. Dann kam der Sündenfall. Adam und Eva rebellieren gegen Gott. Sie glauben der Schlange, glauben nicht Gott. Und seitdem leben alle Menschen erstmal getrennt von Gott. Aber Gott kündigt schon da an. Eines Tages wird ein Nachkomme Evas den Kopf der Schlange zertreten. Der Sündenfall wird rückgängig gemacht oder eher wieder gut gemacht. Ungetrübte Gemeinschaft mit dem Schöpfer wird wieder möglich sein. Es hängt an diesem einen Nachkommen. Aber er kommt erstmal nicht. Stattdessen gibt es eine Abwärtsspirale in den ersten Kapiteln der Bibel. Die Sünde und der Tod herrschen über den Menschen. Kain und Abel, die Sinnflut und dann der Turmbau zu Babel. Die Menschen wollen sein wie Gott. Sie tun sich gegenseitig Böses an oder handeln gemeinsam gegen Gott und tun nicht, was er will. Und man fragt sich, okay, was ist jetzt mit Gott und mit seiner Welt? Er hatte doch Gutes mit ihr vor. Wird Gott noch segnen? Und wie wird er das machen? Werden die Menschen nicht immer und immer wieder falsch und schlecht auf Gott reagieren? Und was ist mit der Verheißung eines Schlangentöters? Und dann kommt 1. Mose 12. Und das ist ein Einschnitt. Gott wendet sich jetzt Einzelnen besonders zu. Es sind immer noch alle im Blick bei ihm, aber durch Einzelne will er mit allen was machen. Also Gott ändert sein Handeln, er fängt mit Abraham neu an, will einen Einzelnen segnen und durch ihn dann auch alle anderen segnen. Und so wollen wir uns heute Gottes verheißungsvollen Anfang mit Abraham und seiner Familie anschauen. Das ist das Predigtthema für heute, Gottes verheißungsvoller Anfang mit Abraham. Und dazu lesen wir 1. Mose Kapitel 12. Und ich werde diese Verse jetzt einmal am Stück lesen und sie danach nicht nochmal lesen, sondern nur darauf verweisen. Deswegen müsst ihr jetzt gut zuhören. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham, Abraham ist Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Familien der Erde. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zu der Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abram auf und zog immer weiter nach Süden. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abram nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben. Denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai: Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen: Sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht und damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abram nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er, der Pharao, tat Abram ihretwegen Gutes. Und er bekam Schafe und Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrams. Da ließ der Pharao Abram rufen und sagte: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich mir sie zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Soweit die Worte Gottes. Ich würde gerne einmal beten. Großer Gott, du bist es, der lebt und der die Welt geschaffen hat und der Segen verheißen hat und der das Abraham zugesagt hat und wovon wir lesen dürfen, diesen alten Text. Und ja, wir glauben, dass du immer noch derselbe bist und dass das ganz viel mit uns zu tun hat. Und wir bitten dich, dass du redest, dass du dich uns offenbarst, dass du uns zeigst, wer du bist und was wir daraus lernen können, von deinem Handeln, von dem, wie unsere Vorfahren im Glauben auf dich reagiert haben. Bitte segne du diese Zeit, bitte schenk Kraft beim Hören, ja, rein von der Kraft und auch vom Herzen her, dass du uns offen machst für das, was du uns sagen möchtest. Bitte hilf uns dabei. Amen. Das ist 1. Mose 12 und ich habe diese Verse mal folgendermaßen runtergebrochen in drei Abschnitten. Das erste eine große Verheißung, zweitens ein gehorsamer Abraham und dann drittens viele Schwierigkeiten. Also am Anfang steht diese eine große oder mehrfache Verheißung. Das ist der erste Punkt, eine große Verheißung. Und das ist erstmal die Frage, was ist eine Verheißung? Eine Verheißung ist sowas Ähnliches wie ein Versprechen. Also ein sehr bedeutungsvolles Versprechen, vor allem eben, weil es von Gott selbst kommt. Eine Verheißung ist etwas, das er auf jeden Fall tun wird und das viel Gutes mit sich bringt. Also Gott sagt, dass er etwas Bedeutungsvolles tun wird und das bringt viel Gutes mit sich. Das ist eine Verheißung. Und das passiert jetzt auch hier mit Abraham. Gott wendet sich Abraham zu. Er redet ihn an, richtet sein persönliches Wort an ihn. Gott tritt mit ihm in Kontakt und er sagt ihm gute Dinge zu. Er segnet ihn als einen Menschen unter vielen. Was sind das für Dinge, die Gott Abraham hier zusagt, ihm verheißt? Zu seinem Befehl ist ja auch dabei in Vers 1, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh raus. Und was Gott fordert hier, ist keine kleine Sache. Die Gemeinschaft, in der man lebte, das war damals noch viel wichtiger als heute. Das eigene Volk, die eigene Familie. Das war nicht einfach, flieg mal eben woanders hin und wenn es dir da nicht gefällt, kannst du ja jederzeit zurückkommen. Nein, das war eine Reise ins Ungewisse, ins Unbekannte und auf Dauer. Raus aus den allermeisten Beziehungen, rein in ein anderes Land, mit anderen Sitten, mit einer anderen Sprache und nur mit Fremden. Abraham musste hier alles auf diese eine Karte setzen. Entweder vertraue ich Gott und rechne damit, dass es irgendwie Sinn macht, was er verheißen hat. Oder ich lebe ohne Gott, sterbe ohne Gott, lebe niemals mit ihm in einer Beziehung. Gott wendet sich Abraham zu. Er verheißt ihm große Dinge, aber er nimmt ihn auch in die Verantwortung. Was, wenn Abraham nicht möchte? Hat Gott gefragt, ob er möchte? Hat Jesus die Jünger gefragt, ob sie ihm nachfolgen möchten? Nein, Gott ruft in die Nachfolge. Er ruft in den Gehorsam. Er ruft in die Beziehung zu ihm. Es ist nicht die Frage, ob man möchte oder nicht. Die Frage ist von Anfang an, ist man gehorsam oder nicht? Gott ruft Abraham. Er ruft ihn in die Beziehung zu ihm, raus aus dem alten Leben, rein in ein Leben im Vertrauen auf Gott, dass er mit einem das tut, was er tun möchte. Und es ist ein Geschenk, dass Gott sich den Menschen so zuwendet. Und es ist ein Geschenk, dass er sich Abraham so zuwendet. Und auch, was er diesem einzelnen Menschen verheißt. Das sind wirklich gewaltige Sachen, die er verheißt. Gott sagt ihm zu, ihn zu einer großen Nation zu machen, ihm viele Nachkommen zu schenken. Das war sehr bedeutungsvoll damals und ist eigentlich auch heute noch. Er will seinen Namen groß machen, das heißt ihn berühmt machen. Und Gott sagt ihm zu, ihn in besonderer Weise zu segnen. Und wenn Gott segnet, dann ist man gesegnet. Weil Segen heißt erstmal jemandem Gutes zusagen. Aber wenn Gott das tut, dann wird das auch passieren. Weil wenn jemand in der Lage ist, Gutes wirklich geschehen zu lassen, dann ist es der allmächtige Gott. Und dann will er Abraham auch zum Segensvermittler für andere machen. Abraham soll ein Segen für andere sein. Was für eine hohe Würde und tolle Aufgabe. Andere können auch gesegnet sein durch Abraham. Und es entscheidet sich unter anderem auch an ihrer Haltung zu Abraham. Gott sagt ihm, ich werde segnen, die dich segnen, die dir wohlgesonnen sind. Aber wer dir flucht, wer dir was Böses antut, den werde ich verfluchen. Wie die Menschen Abraham gegenüberstehen, so stehen sie gegenüber Gott. Gott beginnt hier mit Abraham etwas Neues. Ab sofort läuft die Gottesbeziehung in besonderer Weise über Abraham und seine Familie. Und das schließt Gott nochmal mit dieser feierlichen Aussage: In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Und man kann schnell übersehen, wie wichtig und bedeutungsvoll diese Verse hier in der ganzen Bibel sind. Aber die weitere Geschichte zeigt, wie gewaltig das hier ist, was hier passiert. Es ist ein entscheidendes Ereignis der Heilsgeschichte. In der weiteren Bibel wird das hier immer wieder thematisiert und darauf Bezug genommen. Das passiert nicht immer explizit, aber vieles kann aus diesem Blickwinkel hier gelesen werden. Wieso Gott immer mit dem Volk Israel weitergemacht hat? Das hat mit diesen Versen hier zu tun. Oder Ereignisse, wo Leute Abrahams Familie wohlgesonnen sind und dadurch Segen erfahren und andere, wo sie gegen sie sind, für sie Schaden daraus resultiert. Wir können an die Ägypter und die Plagen denken, an Biliam, an die Kanaaniter, an Rahab oder die Gibeoniter. Oder die mosaischen Gesetze können im Licht dieser Verheißung gelesen werden. Sie sind zum Segen gegeben und dazu, dass Israel zum Segen für andere wird. Oder wenn ihr mal beim Bibellesen schaut, da wird immer wieder auf Abraham Bezug genommen und auf die Dinge, die Gott ihm verheißen hat. Zum Beispiel kurz vor dem Auszug aus Ägypten von Israel. Da leiden sie unter den Ägyptern und sie schreien zu Gott, bitten ihn um Hilfe. Und dann heißt es in 2. Mose 2, Vers 24, da hörte Gott das Ächzen des Volkes Israel. Und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Der Bund, der noch weiter entfaltet wird mit Abraham, Isaak und Jakob, hat hier seine Grundlage an den Verheißungen Gottes zu Abraham. Oder dann später, 5. Mose 1, kurz vor, bevor sie das Land einnehmen. Da sagt Gott in 5. Mose 1, Vers 8, siehe, ich habe das Land vor euch dahingegeben. Geht hinein und nehmt das Land in Besitz, von dem der Herr euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es ihnen und ihren Nachkommen nach ihnen zu geben. Gott hat es verheißen und darauf wird immer wieder Bezug genommen. Auch danach, immer wieder, in der ganzen Bibel findet sich das. Hier fängt das an. Hier beginnt Gott eine Beziehung zu Abraham und er hat was damit vor. Und er hat mit ihm was vor. Und dann reicht die Bedeutung dieser Verheißung hier auch bis zum Messias. Er ist der eine Nachkomme Abrahams, in dem wirklich alle Segen erfahren können. Der Schlangentöter. Der eine Nachkomme Abrahams. Das Neue Testament deutet diese Verse hier auf Jesus. In Galater 3 und Römer 4. Der Segen, der hier verheißen ist, den bringt Gott nicht einfach durch Abraham oder durch seine Familie. Nein, diesen Segen bringt Gott vor allem durch den einen Nachkommen Abrahams, durch Jesus, den Messias. Und durch ihn haben auch wir Anteil an diesem Segen und an dieser Verheißung. Also wir haben hier ein einschneidendes Ereignis der Heilsgeschichte. Gott verheißt durch Abraham und seine Familie Gutes zu bringen. Super bedeutsam. Und das Ganze hat mich ein bisschen an ein Interview erinnert, das ich mal gehört habe. Und zwar ging es da um American Football, um Tom Brady. Und Tom Brady war der beste Quarterback aller Zeiten. Er hat bis vor 3 Jahren noch gespielt. Und der Quarterback ist im Football der wichtigste Spieler. Er wirft und verteilt die Bälle, an ihm hängt Erfolg und Misserfolg des ganzen Teams. Und Tom Brady war 20 Jahre bei dem gleichen Verein und hat mit ihnen 6-mal die amerikanische Meisterschaft gewonnen. Mehr kann man im Football nicht gewinnen. Und als er dort angefangen hat, war er allerdings der Ersatzmann vom Ersatzmann vom Ersatzmann. Also wenn überhaupt, saß er bei den Spielen an der Seitenlinie. Und bei den Profiteams im Football ist es so, dass sie nacheinander die besten Spieler vom College wählen dürfen. Also so wie wir das vielleicht auch vom Pausenhof kennen, die Besten werden zuerst ausgesucht und wenn man gar nicht gewählt oder wenn man zuletzt ausgewählt wurde, dann weiß man, wie gut man ist. Als Tom Brady mit dem College fertig war, wurde er auch gewählt. Und zwar als allerletztes. Es gab auch manche, die gar nicht gewählt wurden, aber der Letzte will man trotzdem nicht sein. Und dann erzählt der Besitzer dieses Profiteams, Robert Kraft, von seiner ersten Begegnung mit Tom Brady. Also im Football ist alles kommerzialisiert. Der Besitzer ist nicht der Trainer oder der Manager, sondern der, dem das Team gehört, der da sein Geld investiert oder investiert hat. Und der in der Hierarchie auch ganz oben steht. Und dieser Robert Kraft erzählt Folgendes von seiner ersten Begegnung mit Tom Brady. Diese dünne Bohnenstange von einem jungen Mann kam auf mich zu und sagte, hey Mr. Kraft, ich möchte mich bei Ihnen vorstellen. Ich bin Tom Brady. Ich sagte, ich weiß, wer Sie sind. Sie sind der, den wir gerade noch so als letztes vom College gewählt haben. Und ich erinnere mich immer daran. Er sah mir wie ein Laser in die Augen und sagte, das ist richtig. Und ich bin die beste Entscheidung, die diese Organisation je getroffen hat. Tom Brady, als letztes ausgewählt, strotzte vor Selbstvertrauen und sagte, ich bin die beste Entscheidung, die ihr je getroffen habt. Da ist ein Mann, der eine steile Verheißung für die Zukunft dieses Teams gibt und davon ausgeht, dass es an ihm liegt. Hier bei Abraham ist nicht nur ein guter Footballspieler mit einer guten und steilen Prognose. Da ist der allmächtige Gott, der eine Ansage macht, wie es ab sofort weitergehen wird. Und da geht es nicht nur um kurzfristigen Erfolg eines Footballteams. Da geht es nicht nur um den Ruhm, den sich ein Einzelner erarbeitet. Da geht es um Weltgeschichte, um Heilsgeschichte, um Gottes Plan und seinem Vorhaben mit seiner Schöpfung. Gott sagt Abraham zu, so und so wird es mit dir und allen anderen weitergehen. Und dadurch wird Segen in die Welt gebracht werden. Und wenn Gott das sagt, dann ist das auch so. Gott prognostiziert keine Erfolgsgeschichte, die an Wettkampf oder so hängt. Gott verheißt, was er tun wird. Und das hängt nicht davon ab, wie gut oder schlecht derjenige ist, den Gott ausgewählt hat. Auch nicht an wie vielter Stelle er Abraham ausgewählt hat. Wobei er, wie gesagt, nicht erstmal rumgefragt hat, wer denn möchte. Er hat entschieden und seine Entscheidung war gut. Es war die beste Entscheidung für Abraham und für seine Familie. Und auch grundsätzlich, wenn Gott sich so entschieden hat, dann war es grundsätzlich die beste Entscheidung. Und dann ist es auch für jeden von uns die beste Entscheidung, dieser Entscheidung Gottes zu folgen und sich ihm anzuvertrauen. Und das werden wir auch gleich bei Abraham sehen. Weil Abraham entscheidet sich für Gott. Er ist gehorsam. Und das ist unser zweiter Punkt, ein gehorsamer Abraham. Und da hatten wir ja gelesen, dass Abraham losging, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Gott sprach, geh los, und Abraham ging. Von irgendwelchen Rückfragen oder Zweifeln ist hier nicht die Rede. Auch nicht, dass er sich viel Zeit gelassen hat oder er vorher noch irgendein anderes Projekt angefangen hat. Gott hat geredet, dann muss ich gehorchen. Und dann kommen sie irgendwann ins Land Kanaan. Bis dahin haben sie noch nicht gewusst, wohin die Reise geht. Gott hatte nur gesagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich führen. Ich werde es dir zeigen. Abraham musste losgehen, ohne zu wissen, wohin genau die Reise gehen wird. Aber er konnte wissen, wenn ich gehorche, wird mein Weg im Plan Gottes verlaufen und im Plan Gottes enden. Und er hat mir Gutes zugesagt. Und dann war er in Kanaan angekommen und da sagt Gott ihm, deiner Familie will ich dieses Land geben. Das ist das Land, auf dem ihr zu Hause sein werdet. Das ist das Land, von dem aus ihr Segen sein sollt für andere. Das ist das Land, von dem aus ich besonderen Segen schenken werde. Und dann baut Abraham zweimal einen Altar für Gott. Er lobt ihn, dankt ihm, betet ihn an. Und das Bauen des Altars war ein Zeichen der Verehrung, der Dankbarkeit. Du und keinem anderen will ich geben, was ich habe. Dir gehört alles, was ich habe, weil du hast es gegeben. So Abraham sieht und erlebt, wie Gott die Dinge führt. Er war losgezogen ins Ungewisse, kam dann in ein Land, hat es gesehen. Und er wird auch gesehen haben, was für ein gutes und fruchtbares Land es ist. Wirklich schön. Dann sagt Gott zu ihm, hier, das ist es. Und Abraham merkt, wow, dieser Gott hat es wirklich ernst gemeint. Halleluja, gelobt sei der Herr. Also, ein gehorsamer Abraham. Ausrufezeichen. Ja, ich glaube, wir müssen aber auch ein Fragezeichen noch dran setzen. Er ist gehorsam, ja. Aber ist er es immer? Was passiert? Es kommt eine große Hungersnot. Das Land ist plötzlich nicht mehr so gut. Was macht Abraham? Er wandert aus, zieht nach Ägypten. Der Nil führt immer Wasser, in Ägypten gibt es immer was zu essen, da wird er besser überleben können. Aber sollte er nach Ägypten ziehen? Einen klaren Auftrag dazu hat er nicht. Aber hatte Gott es verboten? Nein, auch davon lesen wir nichts. Gott hatte ihm tatsächlich nie gesagt, dass er auf jeden Fall immer in Kanaan bleiben sollte. Hatte Gott die Lage aber trotzdem immer noch unter Kontrolle, auch wenn im Land eine Hungersnot herrscht? Ja, definitiv. Hätte Gott Abraham auch in Kanaan versorgen können? Auf jeden Fall. Könnte es trotzdem Gottes Plan gewesen sein, dass Abraham für kurze Zeit nach Ägypten zieht? Ja, kann sein. Wusste es Abraham? Auch davon lesen wir nichts. Und wir sehen an diesen Fragen hier, wie schwer es ist, Gottes Plan immer zu erkennen. Und das war es auch für Abraham. Den großen Plan offenbarte Gott ihm und auch einzelne Details. Aber Gott hatte auch kein Interesse daran, dass Abraham seinen Kopf ausschaltet und nicht mehr selbst denkt, plant und überlegt, was ist denn jetzt in dieser Situation Gottes Wille für mich? Soll ich nach Ägypten ziehen oder in Kanaan bleiben? War es falsch, nach Ägypten zu ziehen? Nein, ich glaube nicht. Aber auch in Ägypten musste Abraham überlegen, okay, wenn ich jetzt schon in Ägypten bin, was will Gott hier von mir? Man muss das immer überlegen, egal wo man ist. Und was Abraham dort dann tut, ist zum Teil aber definitiv falsch. Also da gehorcht er Gott dann nicht mehr. Er vertraut nicht darauf, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, weil ihm da die Schwierigkeiten jetzt doch zu groß sind. Er beginnt zu lügen, beziehungsweise er stiftet seine Frau an zu lügen. Sag einfach, du bist meine Schwester, dann werden sie mich in Ruhe lassen. Später passiert das Gleiche übrigens nochmal oder ganz Ähnliches. Und da wird deutlich, dass Sarah tatsächlich auch Abrahams Schwester ist, seine Halbschwester. Aber er sagt definitiv hier nicht die volle Wahrheit. Er kommuniziert undeutlich, sodass andere sich so verhalten, wie es ihm seiner Meinung nach am besten passt. Er kommuniziert missverständlich und kann gut damit leben, dieses Missverständnis nicht auszuräumen, weil es ihm so besser passt. Und das war aber nicht sein Auftrag. Er sollte Segen für andere sein. Und er hatte von Gott die Zusage, dass der ihn beschützt. Und dann sagt er hier etwas, womit er deutlich zeigt, dass er Gott nicht vertraut. Er sagt zu Sarah, Sarah, wenn die Ägypter rausbekommen, dass ich dein Mann bin, werden sie mich töten, damit sie dich haben können. Aber Gott hatte verheißen, dass in ihm Segen ist. Gott hatte verheißen, dass wer ihm flucht, wer ihm Böses tut, dem wird Gott auch Böses tun. Gottes Plan war es nicht, dass Abraham von den Ägyptern getötet wird. Natürlich hat Gott das nicht explizit gesagt. Aber wenn Abraham die Worte Gottes richtig verstehen würde, er länger darüber nachdenken würde, er vielleicht darum gebetet hätte, Herr, zeige mir, was diese Worte alles für mich bedeuten und wie ich mein ganzes Leben danach ausrichten kann. Wenn er das gemacht hätte, sich die Mühe gemacht hätte, Gottes Wort zu verstehen und anzuwenden, hätte er merken können, okay, Gott sagt mir jetzt zwar nicht, ob ich in Kanaan bleiben soll oder nach Ägypten ziehen soll, aber die Ägypter fürchten, das muss ich auf keinen Fall. Und die Situation ist gar nicht so aussichtslos, wie sie mir erscheint. Ich muss gar nicht zu einer Lüge greifen, um selbst was für mich rauszuschlagen. Abraham gehorchte Gott, ja. Aber er gehorcht und vertraute nicht immer. Wäre es hart geworden, voll und ganz auf Gottes Verheißungen zu vertrauen? Ja, sicher. In Kanaan mit der Hungersnot oder in Ägypten unter Menschen, wo er nicht weiß, wie die ihm gesonnen sein werden. Gott zu gehorchen ist hart, ja, aber es ist besser. War es hart, was Abraham mit seiner Lüge in Ägypten erlebt hat? Also ihm schien es ja gut zu gehen. Der Pharao machte ihm ordentlich Geschenke. Wem es nicht gut ging, war dann ja der Pharao selbst, weil Gott eingriff und er Abraham und Sarah tatsächlich beschützte. Der Pharao merkte es und reagierte alles andere als begeistert. Warum hast du das gemacht? Er stellt ihn zur Rede und geleitet Abraham mit wahrscheinlich bewaffneten Männern aus seinem Land. Wie wird es Abraham damit ergangen sein? Er hat einen Konflikt verursacht. Er verpasste die Chance, Segen für andere zu sein. Und obwohl er es falsch gemacht hat, Gott hat sich trotzdem vage den Ägyptern zu erkennen gegeben. Aber gesprächsbereit mit Abraham waren sie jetzt kein bisschen mehr. Also wenn Abraham grundsätzlich bereit war, Gott zur Verfügung zu stehen, als Segensvermittler, und er irgendwas darauf gegeben hat, musste er hier merken, oh weia, wen hat Gott sich da ausgesucht? Ich hab's ja mal richtig vermasselt. Für die Ägypter war ich alles andere als ein Segen und ein Zeugnis für Gott. Schande über mein Haupt. Also war es hart für Abraham, Gott ungehorsam zu sein und Gott nicht zu vertrauen? Ich glaube, diese Lektion, die daraus resultierte, mit so einer klaren Selbsterkenntnis, war härter, als wenn er Gott vertraut hätte. Es wird Abraham wehgetan haben, wie er hier mit Gott und mit seinen Mitmenschen umgegangen ist. Und es hat seinen Mitmenschen wehgetan. Gott ungehorsam zu sein, ist immer hart. Wenn nicht für dich, dann für andere. Also ist es hart, Gott zu gehorchen? Ja. Aber es ist härter, ihm nicht zu gehorchen. Diese Botschaft habe ich so ähnlich diese Woche auch in dem WhatsApp-Status einer Freundin gesehen. Sie hat da ein kurzes Video gepostet von Instagram und das möchte ich euch gleich hier gerne zeigen. Ihr seht das hier oben. Ich werde das vorlesen, was da gesagt wird, und die Bilder laufen dabei einfach dann durch. Okay. Gesunde Ernährung ist hart, aber schwach und krank sein ist härter. Sport und Training ist hart, aber Übergewicht und eingeschränkt sein ist noch härter. Beten und Bibellesen ist hart, aber von Gott entfernt sein ist viel härter. Früh ins Bett gehen ist hart, Energielosigkeit aber ist härter. Arbeiten ist hart, aber Armut ist härter. Du wählst immer dein eigenes Hart. Beten und Bibellesen ist hart, aber von Gott entfernt sein ist viel härter. Arbeiten ist hart, aber Armut ist härter. Und Beten und Bibellesen macht auch oft Spaß, auch die anderen Dinge zum Teil. Und man muss auf jeden Fall auch dazu sagen, man kann auch unverschuldet in eine dieser schlechten Umstände kommen. Diese Sachen hängen nicht nur daran, an unserer Entscheidung. Ich glaube, das will er nicht sagen. Ich glaube, man muss da nicht jedes Wort von ihm auf die Goldwaage legen. Es geht ihm um den Zusammenhang. Wie du dich entscheidest, hat Konsequenzen. Und manchmal ist das, was wir zuerst wollen, am Anfang leicht, wird aber auf Dauer schwerer. Und das, was Gott geboten hat, ist manchmal vielleicht zuerst schwer und wird mit der Zeit aber immer leichter. Also dieser Zusammenhang, dass auch wenn man harten, aber guten Sachen aus dem Weg geht, meistens sind die Alternativen viel härter, langfristig gesehen. Und vor allem eben auch, was, wenn es um die Gottesbeziehung geht. Gott zu vertrauen ist hart, ja. Ihm zu gehorchen ist hart. Beten und Bibellesen ist hart, ja. Aber von Gott entfernt sein ist viel, viel härter. Nicht auf ihn zu hören ist härter. Für dich und oder für andere. Bei Abraham war es so und bei uns ist es auch so. Und dann will ich dich fragen, kennst du solche Situationen, wo du überlegst, soll ich mich jetzt da und dafür entscheiden, obwohl was anderes eigentlich besser wäre? Aber es ist so verlockend, das kurzfristige Glück zu wählen. Zum Beispiel im Homeoffice doch noch 2, 3 Klicks auf den Nachrichtenseiten wählen, weil Nachrichten zu konsumieren einfach viel leichter ist, als die Arbeit weitermachen. Soll ich das jetzt tun, obwohl ich genau weiß, Gott möchte das anders? Jeden Abend Fernsehen schauen, statt zumindest an einem Abend noch eine Predigt anhören oder selber Bibel lesen oder beten. Wähle da nicht den einfacheren Weg. Wähle den Weg, den Gott geboten hat. Vertraue darauf, dass Gott es ernst meint mit seinen Verheißungen. Zum Beispiel auch, was die Bibel angeht. Gott hat verheißen, mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkommen. Und dann kannst du zum Beispiel auch jetzt in dieser Reihe über die Erzväter die Texte in der Woche noch weiter vertiefen. Den Text nochmal selber lesen oder noch eine andere Predigt dazu hören. Eine Empfehlung dazu, in unserer alten Gemeinde hat der Pastor auch über die Erzväter gepredigt. Und die Predigten gibt es auch bei YouTube und sind wirklich hervorragend. Er zeigt dann noch tiefere biblische Zusammenhänge und arbeitet so gute Sachen für unser Leben aus diesen Texten raus. Die Predigten gehen etwa eine Stunde, aber es lohnt sich, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Zu dem Text von heute gibt es zwei Predigten. Ihr habt hier, seht ihr den Namen von den Predigten von Walter Quiring unter dem Namen »Wie der Segen Abrahams zu uns kommt und Glaubensgehorsam und die Gefahr, sich selbst zu helfen«. Gott hat verheißen, dass sein Wort nicht leer zu ihm zurückkehren wird. Es wird was bewirken, auch wenn es anstrengend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Sich nicht genug damit zu beschäftigen, ist härter. Also ja, Gottes Verheißung, Vertrauen ist schwer. Es ist ein Kampf, das Leben danach auszurichten. Und das vor allem auch in den vielen Schwierigkeiten, die da sind, die kommen und die wir zum Teil auch selbst mitbringen. Und damit machen wir noch einen kürzeren dritten Punkt. Viele Schwierigkeiten. Und da ist es so, Gott selbst kennt ja die Schwierigkeiten. Gott kennt die Schwierigkeiten. Alle hat er in seiner Hand. Manche davon hat er vielleicht selbst verursacht mit einem höheren Ziel dahinter. Die einen wird er gebrauchen, um Gutes daraus entstehen zu lassen. Manche benutzt er als heilsame, harte Lektionen für uns. Andere löst er. Wieder andere ignoriert er sozusagen komplett und setzt seine Pläne einfach darüber hinweg. Und die Schwierigkeiten, die bei Abraham und Gottes Verheißung da sind, die scheinen ja zum Teil wirklich gravierend. Also was ich zum Beispiel gar nicht gelesen hatte, war 1. Mose 11, Vers 30. Da fängt die Bibel schon an mit Abrahams Familie und da kriegen wir, werden sie so nacheinander aufgezählt, der Stammbaum von Abraham, seine Vorfahren. Und da kriegen wir dann ganz nebenbei den Hinweis, und Sarah war unfruchtbar. Sie hatte kein Kind. 4 Verse später sagt Gott zu Abraham, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und später, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Welchen Nachkommen? Sarah ist unfruchtbar. Abraham ist 75, Sarah 65. Eine große Nation soll aus Abraham kommen? Das ist nicht möglich. Gott wird sich über diesen Umstand hinwegsetzen. Er wird seine Verheißung erfüllen. Nächste Schwierigkeit. Auch so ein Hinweis ganz nebenbei im Text. Vers 6. Damals waren die Kanaaniter im Land. Okay, also in dem Land, das Gott Abraham verheißen hat, da wohnt schon jemand. Was wird Gott damit machen? Klingt, als würde das einen Konflikt geben. Aber wann? Und welche Rolle wird Abrahams Familie dabei spielen? Wie wird Gott das lösen? Und was wird Abraham damals schon dazu gewusst haben? Vielleicht hat er sich noch gar keine Gedanken um diesen Konflikt gemacht. Vielleicht sollte er sich auch einfach auf das fokussieren, was Gott ihm gesagt hat. Ganz egal, was mit den anderen ist. Entscheidend war hier auf jeden Fall auch, dass er Gott vertraut. Dann die Hungersnot, Vers 10, das hatten wir ja schon. Und auch die hatte Gott ja in seiner Hand. Was hat Gott jetzt mit dieser Schwierigkeit vor? Wollte er Abraham zeitweise nach Ägypten ziehen lassen, damit er dort ein Segen für andere ist? Wollte er Abraham Vertrauen lehren oder etwas anderes? Wir wissen es genauso wenig wie Abraham. Ratlosigkeit ist manchmal Teil des Weges mit Gott. Aber das heißt nicht, dass Gott darin seine Pläne nicht verfolgt und wir unser Vertrauen in ihn aufgeben müssten. Und dann die letzte Schwierigkeit. Gott hat sich einen Menschen ausgesucht, um in dieser Welt zu wirken. Ein Menschen wie Abraham, und er hätte auch sonst wen nehmen können, wäre bei irgendjemandem zu erwarten, dass er so treu und vertrauenswürdig Gottes Berufung auslebt, wie er das tun sollte? Ist das ganze Vorhaben nicht zum Scheitern verurteilt, wenn Gott uns fehlerhafte Menschen einsetzt, um seinen Segen an andere zu vermitteln? Sind wir dafür überhaupt kompetent genug? Haben wir dafür überhaupt ausreichend Liebe? Wenn Gott wirklich Erfolg mit seinem Vorhaben wollte, warum macht er es nicht alleine? Es wäre sicherer und würde auf jeden Fall klappen. Aber Gott hat so entschieden. Er hat entschieden zu segnen, auf diese und jene Weise zu segnen und auch Menschen, uns dazu zu gebrauchen, einen Abraham zu gebrauchen. All die Schwierigkeiten in deinem Leben, in meinem Leben, in Abrahams Leben, all die Schwierigkeiten hat er längst berücksichtigt. Und er hat sie irgendwo und irgendwie in seinen Plan eingebaut. Schwierigkeiten sind da, ja. Und sie sind auch schwierig, ja. Aber lass dich nicht dazu hinreißen, wegen Schwierigkeiten zu sündigen. Und lass dich nicht von den Schwierigkeiten vereinnahmen, sondern schau auf die Verheißungen Gottes. Und du kannst wissen, Gottes Plan hängt nicht an dir. Er wird handeln und tun, was er gesagt und sich vorgenommen hat. Es kann sein, dass dir und anderen Segen entgeht, wenn du ungehorsam bist. Wenn du Gottes Ruf nicht folgst, wird der andere rufen. Aber Gott will segnen. Er will auch dich segnen. Er hat verheißen zu segnen. Und er wird segnen. Und auch für einen Abraham kam da nicht alles sofort. Das meiste kam sogar nicht mal zu seinen Lebzeiten. Und Hebräer 11 hilft uns da, die richtige Perspektive auf Abraham zu haben. Weil letztlich ging es auch ihm nicht um Landbesitz oder um so etwas wie ein rosiges Leben im Hier und Jetzt. Das heißt da in Hebräer 11, in diesem ganzen Abschnitt, gibt es einen ganzen Abschnitt über Abraham und die Erzväter, und dann heißt es, ich lese Vers 13 und 16 daraus vor, diese alle, die Erzväter, Abraham, Isaak und Jakob, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren Vaterland, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Abraham wusste, dass Gottes Verheißungen in die Zukunft blickt. Er wusste, dass der Segen nicht einfach durch ihn kommt, sondern durch den einen. Und er wusste, dass Gott ihm die Ewigkeit bereiten würde, bereitet hat, die neue Schöpfung, den neuen Himmel, die neue Erde, durch den einen. So lebte Abraham aus der Verheißung Gottes. Wie können wir aus den Verheißungen Gottes leben? Dazu müssen wir wissen, was uns verheißen ist und was nicht. Und dazu müssen wir in der Bibel lesen, was Gott uns verheißen hat und was nicht. Und vielleicht hilft als grobe Einordnung auch dieses unschlagbare Zitat von Peter Reed. Peter Reed ist der Leiter der Fackelträger Bibelschule Bodenseehof. Und diesem Zitat möchte ich schließen. Er hat mal gesagt, Gott hat mir sein ewiges Leben versprochen, aber kein langes Leben. Gott hat mir perfekte Gesundheit auf der neuen Erde versprochen, aber nicht auf dieser Erde. Gott hat mir seinen Trost versprochen, aber kein Leben ohne Schmerz. Gott hat mir seine Gerechtigkeit versprochen, aber keine gerechten Menschen. Gott hat mir sein Zuhause im Himmel versprochen, aber kein Haus auf der Erde. Gott hat mir sein Hochzeitsmahl versprochen, aber keinen Ehepartner. Gott hat mir seine Freude versprochen, aber kein Leben ohne Trauer. Gott hat mir seine Kraft versprochen, aber kein Leben ohne Schwäche. Gott hat mir seine Weisheit versprochen, aber kein Leben ohne Fragen. Gott hat mir seine Führung versprochen, aber kein Leben ohne Verwirrung. Gott hat mir seinen Sieg versprochen, aber kein Leben ohne Konflikte. Gott hat mir seine Gegenwart versprochen, aber kein Leben ohne Einsamkeit. Gott hat mir seine Liebe versprochen, aber kein Leben ohne Ablehnung. Gott hat mir seinen Frieden versprochen, aber kein Leben ohne Unruhe. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche und würde euch gern noch diesen Segen Gottes einmal zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und gebe dir seinen Frieden. Amen.